Ja, also wie, glaube ich, ihr auch gemerkt habt, ich habe es gesagt, wir nähern uns ganz menschlich dem Kreuz. Wenn wir bedenken, wo wir am Donnerstag angefangen haben, dass wir da ganz in der Gesellschaft waren und sowas und sind Schritt für Schritt hin in dieses Geheimnis des Kreuzes. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, weil ihr merkt schon, dieses Geheimnis des Kreuzes ist unglaublich tief. Das ist wirklich eine Entschuldigung. Geht's? Kein Problem. Ich finde es so immer ein bisschen witzig. Und so. Nein, kann ich wirklich. Ist überhaupt kein Thema. Nein, 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 nein. Das muss nicht leid tun. Das kann man alles mit Humor nehmen. Genau. Also eben, das ist das Menschliche und das ist ja schön. Und wir nähern uns ja über die Menschlichkeit, nähern wir uns wirklich dem großen Geheimnis des Kreuzes. Und ihr habt schon beim letzten Vortrag und auch beim vorletzten gemerkt, dass dieses wirklich so in eine Tiefe geht und wo uns wirklich ja nur die Gnade hinführen kann letztendlich. Und ich denke, dafür ist es auch notwendig, dass wir uns Schritt für Schritt dem Ganzen nähern, auch durch die ganzen Eindrücke, Gebete und gemeinsamen Lobpreis hat die Gnade auch Raum gehabt zu wirken. Und ich habe jetzt in den Gesprächen herausgefunden, so der ein oder andere hat sich dann auch mal ausgeklinkt, was völlig in Ordnung ist. Und dafür ist ja auch, sind ja auch die Tage da, wenn man merkt, so jetzt ist mal nicht dran, dass ich jetzt mit Rosenkranz bete oder Lobpreis mache oder was auch immer. Und ich nutze lieber die Zeit in der Stille. Das ist gut. Wichtig ist, dass es euch wirklich weiterführt. Das ist das Wichtige. Exerzitien sind natürlich eine Zeit der Erholung der geistigen, aber auch eine Zeit des geistlichen Wachstums, wo es auch darum geht, wirklich jetzt nicht einfach nur ein bisschen Ruhe zu finden, sondern auch zu wachsen. Und dafür sind ja auch die Impulse da, um wirklich auch Dinge vor Augen zu führen, dass wir daran wachsen können. Und klar, bei den einen oder anderen ist was aufgebrochen, was man richtig auch gemerkt hat, aber das hat sich auch durch diese Tage und ist noch dabei, sich zu verwandeln auch. Und ja, einfach auch der Herr hat euch was gezeigt. Es ist was bewusst geworden, was vorher vielleicht noch gar nicht so klar war, damit man daran wachsen kann. Also insofern sind Exerzitien auch eine Zeit, wo man an seinem eigenen Wachstum arbeitet, mit dem Herrn gemeinsam natürlich. Also es kostet uns auch was. Es ist einerseits Erholung, aber es kostet uns auch was. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Mystiker des Kreuzes, der für mich als Passionist natürlich der wichtigste ist, nämlich unser heiliger Ordensgründer Paul vom Kreuz. Ich habe schon gesagt, er hat gelebt von 1694 bis 1775. Er war Italiener. Also biografische Daten, jetzt mache ich nur jetzt ganz kurz am Anfang, weil es hauptsächlich um seine Mystik und seine Kreuzestheologie geht. Also wie gesagt, er hat vor circa 300 Jahren gelebt in Italien, in Norditalien. Und hat im Jahr 1720 die Regel geschrieben der Passionisten. Auch, also er war ein Sohn von einem Tabakhändler und hat viele Geschwister gehabt. Viele seiner Geschwister sind im Kindesalter gestorben. Er hat, ich glaube, 14 Geschwister gehabt. Also sehr viele, aber viele von denen sind auch gestorben. Also er hat es auch erlebt. Also er hat Leid erlebt in Familientagen von Kind auf schon. Er hat dann aber immer diese Liebe zum Gekreuzigten gehabt und hat sich dann immer damit beschäftigt und hat dann eben den Eindruck, den Impuls bekommen, sich zurückzuziehen, hat immer einen großen Drang, hat die Einsamkeit und die Stille. Ihr merkt auch, das ist für uns Passionisten immer wichtig, die Stille, eben um auf Gott hören zu können und um tief einzudringen in das Geheimnis des Kreuzes, der gekreuzigten Liebe. Im Jahr 1720 hat er sich dann zurückgezogen in Castellazzo in Norditalien, hat die Regel der Passionisten geschrieben, der Kongregation, und hat dann angefangen, Gefährten zu sammeln. Im Jahr 1700, jetzt müsste ich lügen, ich glaube drei, na Moment, ich glaube 25 oder 26 wurde dann das erste Kloster gebaut. Vorher waren sie in so einer kleinen Einsiedelei, am Monte Argentario ist das, so in der Toskana, so eine schöne Halbinsel, da ist das erste Passionistenkloster gebaut worden. Und er war immer ein, und wir Passionisten sollten es bis heute sein, ein eifriger Volksmissionar. Das ist eigentlich unser Charisma, dass wir einerseits, wenn wir im Kloster sind, sehr zurückgezogen leben sollen. also es geht alles auf Paul vom Kreuz zurück, dass wir eben dieses Geheimnis betrachten, in uns aufnehmen, in der Stille, in der Einsamkeit des Klosters, aber auch eine missionarische Ausrichtung haben, indem wir dann auf Volksmissionen gehen, um diese gekreuzigte Liebe sozusagen zu predigen. Für ihn war immer die Passion Christi war für ihn, so hat er es genannt, das Wunder der Liebe Gottes. Also das Wunder der Wunder, das größte Wunder der Liebe Gottes war die Passion. Und er hat es so am Herzen gehabt, dieses Wunder zu verkünden, dieses Wunder der Liebe, und hat dazu diese Kongregation ins Leben gerufen, dass wir das eben den Menschen verkünden. Und wir legen sogar als Passionisten ein viertes Gelübde ab, dass wir alle Zeit das Gedächtnis an das Leiden Christi wachhalten und fördern in den Menschen. Und das, was wir jetzt tun, ist wirklich in der Fülle des Charisma des Passionisten. Deswegen gehe ich wahrscheinlich auch so auf. Also ihr merkt selber, das haben jetzt auch einige schon gesagt, dass mir das selber ein Anliegen ist. Aber das ist jetzt einfach das, worauf ich meine Gelübde und meine Versprechen abgelegt habe, dass ich diese Liebe am Kreuz verkünde. Und das war Paul vom Kreuz so wichtig. Und er hat zeitlebens 200 Volksmissionen abgehalten. Er hat, ich glaube, 14 oder 15 Klöster gegründet. Also er war unheimlich aktiv, aber trotzdem immer sehr zurückgezogen. Er hat jeden Tag mehrere Stunden in der Betrachtung verbracht. Also es ist eigentlich ein Wunder, wie er das alles so geschafft hat. Und eben kommen wir jetzt, also er ist dann im Jahr 1775 gestorben in Rom, war ein guter Freund vom damaligen Papst. Der Papst hat da, also er war auch dann wirklich wollte nie in der Nähe vom Vatikan sein, er wollte immer in der Einsamkeit sein. Aber der Papst wollte ihn in seiner Nähe haben damals und hat ihm ein Kloster, was wunderbare Lage hatte, sehr großes Haus, versprochen zu schenken. Aber er musste kommen. Er wollte immer ein Kloster gründen in Rom, wo halt andere Mitbrüder da sind, was einfach wichtig ist, da auch präsent zu sein. Aber der Papst hat die Bedingung gestellt, du musst herkommen. Und da hat er das Opfer gebracht und hat dann sein Lebensabend sozusagen in Rom verbracht, ist dann dort auch gestorben. Und da gibt's auch, falls ihr mal dort seid in Rom, das Kloster der Passionisten, auch die Sterbezelle, die man besichtigen kann. San Giovanni e Paolo, das ist direkt gegenüber vom Kolosseum auf dem Monte Celio. Wunderbares Kloster. Und wie gesagt, Paul vom Kreuz konnte das nicht ablehnen und hat dann dieses Opfer gebracht. Aber hier sieht man schon, dass er ganz für den Willen Gottes gelebt hat, auch wirklich ein Opferleben geführt hat. Ich könnte noch mehr erzählen, aber ich habe gesagt, mit der Biografie fasse ich mich kurz. Wir wollen ja auf seine Leidensmystik schauen vor allem. Also er hatte natürlich eine sehr ausgeprägte Leidensmystik und das hilft uns auch heute noch, eine tiefe Einsicht in das Geheimnis des Leidens Jesu zu bekommen. Das Fundament seiner Leidensmystik, das Fundament unser aller Glauben ist das unumstößliche Gottvertrauen. Er hat so ein festes Vertrauen in Gott gehabt, das nicht gewankt hat. Und das war das Fundament seines Glaubens, seiner Mystik, seiner Leidensbetrachtung, alles, was er in seinem Glaubensleben einfach auch, wofür er gestanden hat. Das unumstößliche Gottvertrauen. Er hat immer davon gesprochen, sich in die Hände Gottes fallen zu lassen. In die Hände Gottes fallen zu lassen. Davon hat er immer gesprochen. Und das gilt ja für uns alle, sich wirklich in die Hände Gottes fallen zu lassen. Wir haben schon drüber gesprochen, das charakteristische Zeichen in der heutigen Zeit ist eine weit verbreitete Existenzangst. Der Mensch lebt in der ständigen Sorge um sich sonst selbst. Er versucht, alles selber zu halten oder zu erhalten. Er versucht, in einer krampfhaften Selbstsorge sein Leben zu meistern, der Mensch. Und das wird eine schwere Belastung in der heutigen Zeit, weil wir einfach auch dieses Selbst machen wollen, eben das sich nicht in die Hände Gottes fallen lassen, sondern selber, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, alles machen zu wollen. Das macht einen letztendlich auch mürbe. Und Paul vom Kreuz kannte diese Existenzangst nicht, weil er immer von Gott sich getragen wusste. Getragen und auch gehalten. Er war immer in Gott gehalten und dieses unumstößliche Vertrauen in Gottes Liebe und Fürsorge. Er hat nie gezweifelt an der Liebe Gottes und seiner Fürsorge, hat sich immer in Gott geborgen gewusst. Und eben dieses unumstößliche und feste Gottvertrauen, das gerät eben auch dann nicht ins Wanken, und das ist ja, was ich immer sage über das Kreuz, es gerät dann nicht ins Wanken, wenn Sorgen oder Mühen oder Leiden sich uns stellen, in den Weg stellen. Und Paul vom Kreuz hat eben nie diese Frage gestellt, obwohl er es kannte, obwohl er Grund dazu hätte, wenn seine Geschwister gestorben sind im Kindesalter. Er hat nie die Frage gestellt, warum leide ich? Die hat er sich nie gestellt. Er hat nie gefragt, warum leide ich jetzt? Sondern er wusste immer, dass das hat ihm auch gereicht, dass Gott ihm trotz dieser Widerwärtigkeiten nahe bleibt und als der liebende, barmherzige Vater ihn umsorgt. Da wusste er sich immer getragen. Er hat nie gefragt, warum leide ich? Also das hat ihn nie irgendwie ins Zweifeln gebracht, sondern er wusste sich immer getragen. Und dieser felsenfeste Glauben eben in der liebenden Fürsorge Gottes, das hat ihm auch die Haltung verliehen der inneren Gelassenheit. Das ist auch für uns, glaube ich, immer eine Haltung, dass wir in eine Haltung der inneren Gelassenheit kommen, wenn wir tief auf Gott vertrauen. Und wir kennen auch das Beispiel Jesu, der von sich sagt, dass er den Willen des Vaters zur Speise hat. Die Speise, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Soll da auch unsere Speise sein. Und deswegen ermuntert Paul vom Kreuz auch immer wieder, er hat nie Bücher geschrieben. Er hat immer nur Briefe geschrieben, also die Bücher, die oben sind, sind Sammlung seiner Briefe und Kommentare dazu. In seinen Briefen zur geistigen Begleitung hat unheimlich viele Menschen geistig begleitet. Es gab 20.000 oder gibt 20.000 noch erhaltene Briefe, aber das ist nur ein Teil davon. Nein, 20.000 gab es und 2.000 sind erhalten, so rum. Aber das ist trotzdem eine Menge, also für das, dass er so viel geschrieben hat. Also er hat in seinen Briefen und den Leuten, die ihm anvertraut waren, hat er immer wieder die Menschen ermuntert, die Unabwendbaren, und da ist das Entscheidende, das Unabwendbare. Was abwendbar ist, soll man schon abwenden, aber die unabwendbaren Ereignisse des Lebens, auch wenn sie Leid verursachen, als den Willen Gottes anzunehmen. Dazu hat er immer ermuntert, das anzunehmen als den Willen Gottes, die unabwendbaren Ereignisse. Wenn es abwendbar ist und wir sollen auch alles dafür tun, uns abzuwenden, aber wenn wir merken, man kann nichts mehr tun, sich das auch einzugestehen und dann sagen, okay, Gott, wenn es dein Wille ist, nehme ich es an. Das kann natürlich auch manchmal sehr schwer werden. Wir haben heute früh schon davon gesprochen. Aber der Wille Gottes war für Paul vom Kreuz und kann es auch für uns sein, immer ein Zufluchtsort. Und er zitiert in seinen Briefen, ich zitiere ihn jetzt einen seiner Briefe, gerade zu diesem Zufluchtsort des Willen Gottes. Wie gesagt, er spricht sehr bildhaft und sehr schön. Ich zitiere ihn. In solchen Situationen mache ich es so, wie es die Weinbauer und Gärtner tun, wenn sie sehen, dass ein Unwetter drohend heraufzieht und es bereits zu regnen beginnt, wenn es hagelt, blitzt und donnert. Dann suchen sie Zuflucht in ihrer Hütte und bleiben dort in Ruhe sitzen, bis das Unwetter vorbei ist. Ich möchte es ebenso machen und ich habe den Wunsch, es mit der Gnade Gottes auch zu vollbringen. Ruhig und unbesorgt in der Hütte des göttlichen Willens und unter dem allmächtigen Schutz des Allerhöchsten zu bleiben und im Frieden und in der Ruhe des Herzens zu warten, dass dieses fürchterliche Unwetter der Verfolgungen der Gegner vorbeigeht. Schönes Bild, ja. Wunderschön. Also für Paul vom Kreuz war es eben auch nicht leicht, den Willen Gottes anzunehmen. Es ist für keinen von uns leicht, gerade wenn es schwer wird, wenn es unabwendbar ist, wenn es Leid verursacht. Und eben diese Ergebung in den göttlichen Willen setzt eben einen starken, einen lebendigen Glauben voraus. Also dieses wirklich in Gott ergeben sein, setzt den starken und lebendigen Glauben raus. Lebendig ist das Entscheidende. Da haben wir davon gesprochen, die Beziehung zu Gott aufzubauen. Ne? Wirklich den Glauben in einer Beziehung zu leben. Aber, und das muss man auch wirklich auch schauen, dass man nicht das Vergleichen, was Paul vom Kreuzer sagt, dass man einfach resigniert und sagt, ich kann ja eh nichts machen und sowas, dass man das irgendwie in so ein mutloses Resignieren verwechselt oder stumpfer Fatalismus, so ein Schicksalsglaube, dass man sagt, ist alles der Wille Gottes und so, das kann schon auch schneller Ausrede werden, um nicht irgendwie was zu tun. Wie gesagt, was wir tun können, sollen wir tun. Also, ja, aber da gilt es halt immer sauber zu unterscheiden. Also es sollte nicht mutlos resigniert sein oder stumm Fatalismus sein, ein Schicksalsglaube, sondern den Willen Gottes eben wirklich zu bejahen. Und das kann dem Menschen, vor allem in Notsituationen, wirklich auch viel Kraft abverlangen. Es kann sehr, sehr schwierig sein, sich in den Willen Gottes rein. Ich glaube, das kennen wir alle, also brauche ich jetzt gar nicht erzählen. Und je größer die Situation, je schwerer die Situation ist, je notvoller und leidvoller die Situation ist, desto mehr Kraft kostet es auch. Aber das Leben nach dem Willen Gottes oder im Willen Gottes ist für das christliche Vollkommenheitsstreben unabdingbar. Also wenn wir wirklich nach der christlichen Vollkommenheit streben, wenn wir wirklich dem Gekreuzigten folgen bis in die Fülle der Liebe, bleibt es unabdingbar, also wir kommen nicht dran vorbei, uns in den Willen Gottes einzufügen, weil nur er weiß, wie wir wirklich zur Vollkommenheit im Glaubensleben kommen. Und es bleibt natürlich ein Weg, weil wir nie vollkommen sein können. In der Hingabe sollen wir vollkommen werden, aber wir werden deswegen nicht wie Gott vollkommen sein. Aber unsere Hingabe, unser Herz zu geben, darin sollen wir vollkommen geben, damit wir ihm unser ganzes Herz geben. Das haben die Heiligen ja geschafft. Deswegen bleiben wir aber trotzdem Sünder. Also das Leben im Willen Gottes ist für das christliche Vollkommenheitsstreben unabdingbar. Das ist sehr wichtig. Und jetzt kommen wir zu etwas, ich werde ihn nachher noch zitieren, Pater Martin, mein Mitbruder, einige der Bücher oben geschrieben habe, mittlerweile schon verstorben, aber er hat uns als Novizen immer ausgebildet, hat dann Konferenzen gehalten und hat es immer, und da ging es dann immer um das Thema Niente Tutto, nichts und alles. Und das hat Paul vom Kreuz sehr beschäftigt, nämlich die Erkenntnis der eigenen Unwürdigkeit, ja seiner Nichtigkeit. Er hat sich vor Gott immer wie ein Nichts gefühlt. Und das zeigt auch schon diese tiefe Demut von Paul vom Kreuz, dieses wirklich vor Gott wie ein Nichts zu fühlen. Aber wir müssen da auch wieder aufpassen, Paul vom Kreuz ist nicht leicht zu verstehen. Wenn wir oberflächlich drüber schauen, sagen wir, der hat es ja nicht alle gehabt. Jeder ist doch was, wir sind doch alle geliebte Kinder Gottes, das stimmt. Aber er hat wirklich so dieses Nichts und es immer wieder betont. Das heißt aber nicht, dass der gestörtes Selbstwertgefühl gehabt hat oder übersteigertes Schuldempfinden, sondern das zeigt seine Nähe zu Gott. Je mehr wir nämlich dem hellen Licht Gottes kommen, desto mehr wirft natürlich jegliche kleinste Unebenheit in unserem Leben einen Schatten. Also je näher wir zu Gott kommen, desto mehr sehen wir natürlich unsere eigene Unvollkommenheit. Und das war Paul vom Kreuz völlig klar, dass er vor Gott wie ein Nichts ist. Aber das Vertrauen und die Zuversicht in die Allmacht und die Liebe Gottes war bei ihm immer viel stärker als die Einsicht in die eigene Kleinheit und die eigene Nichtigkeit. Er hat immer davon gesprochen, dass Nichts, dass er selber ist, und jetzt kommen wir zu Niente Tutto, dass Nichts im Alles, das Gott ist, untergehen zu lassen. Das eigene Nichts im Alles Gottes versinken zu lassen, sich in dem Alles Gottes zu verlieren, davon hat er immer gesprochen. Das ist totale Hingabe. Und so sind wir dann mit ihm eins. So sind wir mit ihm eins. Durch ihn sind wir dann, was wir sind. Ich zitiere nochmal Paul vom Kreuz. Dann aber möchte ich, dass sie dieses ihr Nichts versenken in jenes Unendlichen alles, das unser guter Gott ist. O glückseliger Verlust, wenn sich die Seele ganz in Gott verliert, so ist sie gut aufgehoben. Wenn sich die Seele ganz in Gott verliert, ist sie gut aufgehoben. Der Mensch findet sein eigentliches Selbst erst dann wirklich, wenn er sich vor Gott sucht. Der Mensch findet sein eigenes, eigentliches Selbst erst dann wirklich, wenn er sich vor Gott sucht. Und es haben einige von uns erlebt, dass sie versucht haben, sich selbst zu finden ohne Gott. Vor ihnen sitzt jemand und ich habe mich nicht gefunden oder ich habe nichts gefunden, mein Selbst schon gar nicht. Erst wenn man sich vor Gott sucht, wenn wir eben unser Nichts im Alles Gottes versenken. Genau, und das ist auch für den Menschen von heute wichtig, dass wir in diesem religiös-mystischen Grundakt, das muss für uns wirklich ein Grundakt unseres Lebens sein, dass wir unser Nichts im Alles Gottes versenken, weil so kommen auch wir zur Selbstfindung. So erkennen wir, was wir sind. Was sind wir denn? Geliebte Kinder Gottes, aber ohne ihn sind wir nichts. Wir sind nur, was wir sind durch ihn. Nur durch das Alles, in dem wir uns versenken, sind wir, was wir sind. Und Paul vom Kreuz hat immer aufgerufen zur Innerlichkeit. Er war ein sehr innerlicher Mensch, obwohl er äußerlich sehr aktiv war. Wie er das gemacht hat, also ich bitte ihn immer um die Gnade, dass er mir das irgendwie lehrt, wie er das gemacht hat. Aber er konnte das. Genau, wir alle, auch im Orden, auch die heutigen Passionisten, auch hier Maria Schutz in der ganzen Provinz in Süddeutschland und Österreich, wir sind in einer Welt, in Zeit, wo wir vielen Einflüssen ausgesetzt sind. Vieles strömt auf uns ein, den Zeitgeist, den wir schon angesprochen haben. Es gibt viele Leistungs- und Erwartungszwänge, auch in der Kirche. Das gilt nicht nur für außerhalb von der Kirche, das gilt für uns alle, vor allem auch im Orden. Leistungserwartungszwänge, Vielfalt von Reizen und Einflüssen, die auf uns einstürmen, Leben von Hektik, innerer Unruhe, Oberflächlichkeit, geschäftiger Aktivismus, Freizeit wird verplant. Das ist eigentlich blöd, man macht sich für die Freizeit einen Plan, das ist eigentlich ein Schwachsinn, aber so ist es. Oder die Freizeit fällt komplett der Betriebsamkeit zum Opfer. Und das ist schön hier, Pater Markus ist da so dahinter, dass wir jeden Monat die Brüder, auch die Schwestern, einen freien Tag und einen Wüstentag haben. Und das ist so wichtig, dass wir einfach mal diese Tage haben, wo wir mal Freizeit haben, wo wir mal rausgenommen sind. Weil bei uns gibt es ja keinen Sonntag, es geht ja die ganze Woche durch. Also zwei freie Tage im Monat und er ermuntert immer und sagt, bitte nehmt das auch. Aber ich kann mich erinnern, vorletztes Jahr von den freien Tagen habe ich vielleicht die Hälfte genommen. Weil man einfach immer zu tun hat und sagt, na, jetzt ist es nicht so wichtig, das andere ist jetzt wichtiger und sowas. Und so geht man halt langsam, da geht die Innerlichkeit natürlich flöten. Ist ja klar. Aber eben, deswegen immer wieder wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Also wir haben alle Menschen, da haben wir am ersten Abend davon gehört, wir haben alle das Bedürfnis in der Hektik und der Geschäftigkeit des Alltags eben Ruhe und Besinnung zu finden, zu schweigen, irgendwo zur Ruhe zu kommen. Und auch da haben wir drüber gesprochen, es ist natürlich leider heute oft so, dass die Menschen das Einfachere suchen oder das Aufdringlichere in irgendwelchen Meditationspraktiken, meistens irgendwo esoterisch angehaucht oder irgendwas Fernöstliches, aber so christlich, ja, religiöse Meditation wird eigentlich selten praktiziert und leider auch, und das tut mir immer so leid, leider auch in Klöstern, wenn Franziskaner anfangen, irgendwelche Praktiken zu machen, die auch so einen fantastischen Stifter haben, der ihnen das immer gelehrt hat, auch zur Ruhe zu kommen, der wirklich selber auch, also deswegen, wir brauchen das nicht, sondern wir kennen das auch aus unserer Tradition, diese Meditation im religiösen, im christlichen Sinn. Es gibt so viele Vorbilder, die es uns vormachen. Paul vom Kreuz war immer, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, Johannes Tauler war einer von denen, Teresa von Avila ist bekannt, Johannes vom Kreuz und natürlich auch Paul vom Kreuz. Er war ein innerlicher Mensch, ein Mystiker, nichts anderes heißt er, wenn man Mystiker ist. Dass man wirklich innerlich ist und ganz aus der Tiefe der Glaubensgeheimnisse lebt. Das innere Gebet, die Meditation und die Kontemplation waren für ihn wichtig. Die Einsamkeit, die Stille und das Schweigen. Das war für ihn alles wichtig. Inneres Gebet, Meditation, Kontemplation, Einsamkeit, Stille und Schweigen. Und das ist, wo wir immer wieder auch uns durchringen müssen, das zu finden. Und es war, Paul vom Kreuz war ihm wichtig, aber es war ihm, er war wirklich ein Hirte, er war ein Missionar. Und das sollen wir heute auch sein. Es war ihm immer ein großes Anliegen, die Menschen zur Einkehr und zur inneren Sammlung zu führen. Er hat viele, viele Menschen geistig begleitet und hat sie dahin geführt, zur inneren Einkehr, zur inneren Sammlung. Damals wie heute steht der Mensch in der Gefahr, sich zu sehr zu veräußerlichen. Das ist ja dieses ganze Drama, deswegen ist ja das Opfer an Christus so schwer, dass wir ihm unser Leben geben, weil wir immer in der Äußerlichkeit hängen. Wir tun uns immer veräußerlichen, wir leben außerhalb von außen, das beschäftigt uns, raubt uns den Frieden, weil wir äußerlich viel zu viel Gewicht geben auf die äußeren Umstände und wir verlieren uns dabei in der geschäftigen Betriebsamkeit, weil uns das äußere betriebsame Leben immer mitzerrt. Aber ein gottverbundenes und geistliches Leben haben eben Einkehr, Stille und innere Ruhe zur Voraussetzung. Deswegen legt Paul vom Kreuz uns das auch nicht. Wir versuchen das als Passionisten, wie gesagt, wir hatten einen sehr guten oder sehr gute Lehrer auch im Noviziat, die uns das versucht haben beizubringen. Der Paul vom Kreuz legt uns eben nahe, die innere Sammlung zu pflegen, in sich einzukehren und so für das Wirken Gottes in der Seele bereit zu sein. Und das ist wieder der Grund, warum wir Schweigeexerzitien machen, dass wir wenigstens mal die dreieinhalb Tage zumindest, dass wir mal Ruhe finden. Ein Geschenk, das eigentlich sonst nicht so möglich ist. Deswegen ist es wirklich ein wunderbares Geschenk. Und jetzt zitiere ich Paul vom Kreuz wieder mal, was mit dieser Innerlichkeit. Gott wirkt im innersten Kämmerchen des Menschen, dort, wo keine Kreatur Eingang findet, weder Engel noch Menschen, wo einzig und allein Gott seine Wohnstatt hat, in jenem Innersten, das heißt Wesen oder Heiligtum der Seele. Dieses Heiligtum der Seele, da hat er immer davon gesprochen, hat es auch immer so den Tabernakel des Herzens genannt. Es geht in dieselbe Richtung. Da wohnt Gott. Da kommt nichts hin. Da kommt auch von außen nichts hin. Und da müssen wir immer wieder Einkehr finden. Da reinzufinden, in dieses innere Kämmerchen zu finden, da wo Gott wohnt und da die Sammlung zu finden. Und immer wieder, gerade wenn außen alles auf uns einströmt, dass wir sagen, so da. Da beginnt der Friede, nicht außen. Ich kann nicht nur einen Frieden außen um mich herum machen und dann wird es innen auch schon. Der Friede innen ist schon da und der ist immer da. Dieses Kämmerchen, wo Gott wohnt, und das ist seit der Taufe bewohnt, dieses Kämmerchen. Seit der Taufe wohnt da drin Gott bei uns, bei jedem von euch, von uns allen. Und er geht nicht wieder. Der ist da. Selbst wenn wir weit weg sind, bleibt dieses innere Kämmerchen bewohnt. Und Paul vom Kreuz hat eben immer davon gesprochen, dass das Leiden Jesu das erstaunlichste Werk oder das Wunder der göttlichen Liebe sind. Die tiefste Wesensbeschreibung Gottes, die wir im Neuen Testament finden oder überhaupt im Heiden der Heiligen Schrift, steht im ersten Johannesbrief. Kann sich jemand vorstellen, was das ist? 1. Johannes 4,16. Die Wesensbeschreibung Gottes. Gott ist die Liebe. Genau, Deus Caritas est. Ich habe heute auch davon gesprochen. Gott ist die Liebe. Die tiefste Wesensbeschreibung Gottes. Damit ist eigentlich alles gesagt, wer Gott ist. Er ist die Liebe. Und die gesamte Schöpfung, vor allem der Mensch, sind letztendlich ein Werk der Liebe Gottes. Wenn sein Wesen die Liebe ist, kann er ja nichts außerhalb oder ohne diese Liebe geschaffen haben. Und wenn der Mensch die Krone der Schöpfung ist, wie viel Liebe muss dann in dem Menschen gegeben sein, dass er ihn schafft? Wir sind, vor allem wir Menschen als Krone der Schöpfung, sind ein Werk der Liebe Gottes. Und noch deutlicher wird eben das Liebeshandeln Gottes am Menschen im zentralen Ereignis der Heilsgeschichte, was dann im Kreuz gipfelt, also das zentrale Ereignis der Heilsgeschichte, ich habe es heute auch kurz angesprochen, die Menschwerdung Gottes. Was bei der Empfängnis der Jungfrau Maria, also als sie vom Heiligen Geist empfangen hat, begonnen hat und sich am Kreuz dann vollendet hat. Das ist die Krönung, dieses Liebenshandel Gottes an den Menschen. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes hat sich im menschgewordenen Wort Jesus Christus der Menschheit geoffenbart. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht die Liebe, sieht das Wesen Gottes, hat Christus gesagt. Die Liebe Gottes zu den Menschen wurde am deutlichsten offenbar im freiwilligen Leiden und Sterben Jesu für uns. Er kann uns nicht deutlicher seine Liebe zeigen, als dass er sein Leben hingibt für uns. In der Menschwerdung hat er sich erniedrigt, ist klein geworden, da haben wir auch schon drüber nachgedacht, sogar wie ein Sklave geworden. Und am deutlichsten zeigt er seine Liebe, indem er für uns leidet und stirbt, um uns mitzunehmen in die Auferstehung. Und somit ist das Leiden Jesu die überzeugendste Liebestat Gottes zu uns Menschen. Und das bezeichnet Paul vom Kreuz wieder in dieser Bildsprache als das unendliche Meer der Liebe. Gott ist das unendliche Meer der Liebe. Und er schreibt weiter, aus diesem Meer der Liebe geht das Meer des Leidens Jesu hervor. Doch beide Meere sind eins. Und das ist auch wunderschön, dass immer wieder bei dem Bild von vorhin Liebe und Leid total verbunden, diese schmerzende Liebe, liebende Schmerz. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in unser erstes Kloster gefahren bin, da war ich noch Postulant und da hat unser Provinzialpater Lukas zu mir gesagt, wenn du da oben bist, am Monte Argentario und schaust runter aufs Meer, dann wirst du verstehen, warum Paul vom Kreuz diese Bilder gebraucht. Und genauso ist es, weil nämlich der Monte Argentario so eine Halbinsel ist, vielleicht kennst du ein oder andere, wo so eine Landbrücke quasi hingeht und man sieht wirklich diese zwei Meere, die aber doch eins sind. Und da hat er diese Bilder her, da hat er auch diese Briefe geschrieben und es war wunderbar. Ja, ich kann mich erinnern, da war ich mal den ganzen Nachmittag dann oben gesessen, habe einfach nur aufs Meer geschaut, habe mir das so verinnerlicht. Eine echte, eine personale Liebe von Person zu Person, die Liebe vermittelt innere Freude und schenkt eben tiefes Beglücktsein. Dass wir wirklich im Innersten dieses Glück empfinden, diese Freude, von der wir auch schon gesprochen haben. Aber bei dieser personalen Liebe, verliebte Menschen, wir kennen uns, haben auch schon drüber gesprochen, da können die Ehepaare unter euch mir recht geben, beinhaltet immer wieder Schmerz und Leid. Personale Liebe, Liebe zwischen Menschen, Liebe zwischen Mitbrüdern, zwischen Mitschwestern, beinhaltet immer Leid und Schmerz. Zwischen den Menschen, aber auch zwischen der Beziehung des Menschen zu Gott. Und wir haben schon darüber gesprochen, es gibt auf unserer Erde keine echte, sich verschenkende, personale Liebe ohne das Leid. Das gibt es nicht. Weder im Zwischenmenschlichen noch in der Beziehung des Menschen zu Gott, weil auch unser Glaube eine Ich-Du-Beziehung sind. Er ist. Ich gehe zu dem Du Gottes, trete mit ihm in Beziehung. Und es vollzieht sich eben in einer von Person zu Person im Personalen. Paul vom Kreuz hat sich eben immer in dieses Geheimnis zwischen Liebe und Leid vertieft und das erstaunlichste Werk der Liebe Gottes auch darin gesehen. Von ihr aus hat er eben Kraft und Stärke auch erfahren, das Leiden der Liebe auf sich zu nehmen und anzunehmen. Das Leiden der Liebe, eben diesen liebenden Schmerz und die Schmerzen der Liebe zu verbinden. Immer wieder aus diesem Leiden Jesu als erstaunlichstes Werk der Liebe. Und er rät uns er ist auch ein großer geistiger Lehrer für uns. Er rät uns Menschen, uns Passionisten, aber auch, gebe ich an euch gerne weiter, die Passion Jesu zu betrachten. Die Betrachtung war ganz, ganz wichtig, ist bis heute ganz wichtig. Und er sieht da drin sogar den vorzüglichsten Weg, zur Vollkommenheit zu gelangen, die Betrachtung der Passion des Herrn. Hier auch wieder ein Zitat von ihm. Vor allem bitte ich den guten Jesus, dass er in ihrem Herzen das beständige, zarte und fromme Gedenken seines heiligen Leidens einprägen möge. Das ist das wirksamste Mittel, um in ihrem Stand heilig zu werden. In ihrem Stand heilig zu werden. Das vorzüglichste und wirksamste Mittel. Diese Betrachtung, diese immerwährende Betrachtung der Person, der Passion Jesu. Also wie gesagt, nicht nur für uns, sondern für jeden Stand. Das sich versenken, und das ist dann dieses sich versenken, im Alles Gottes aufzugehen. Sich versenken in die unendliche Liebe Gottes, in das, dem Leiden Christi, ist ein einzigartiges Mittel, um Gott näher zu kommen und zu größeren Gotteinheit zu gelangen. Zu größeren Gotteinheit. Sich versenken in diese Passio Domini, in diese Passion Christi. Und er spricht auch von den Früchten der Leidensbetrachtung. Eine Frucht, eine wesentliche Frucht der Leidensbetrachtung besteht darin, dass der Mensch eben auch angeeifert wird und eine größere Fähigkeit erhält, die Tugenden Jesu nachzuahmen. Und da sind wir bei dem Thema von heute Vormittag, den Anspruch der Liebe. Eben wenn wir uns versenken in diese Liebe, werden wir durch diese Liebe verwandelt und dieser Anspruch wird an uns durch ihn gerecht. Dann eben diese größere Fähigkeit, die wir bekommen und den Eifer dazu, die Tugenden Jesu nachzuahmen. Eben eine Ausgewogenheit zwischen dem Streben nach größerer Verinnerlichung und nach dem Bemühen um stärkere Übung der Tugenden. Also größere Verinnerlichung wird uns auch dazu führen, dass wir uns stärker bemühen, die Tugenden zu üben. Und das hat Einfluss auf das konkrete Leben eines jeden Einzelnen, sowohl im Ordensstand, als im Priesterstand, als im Verheiratetenstand, im Witwenstand, im Singlestand, sagt man heute. Also für jeden. Der Mensch wird nämlich dadurch vollkommener aus dem Prinzip der Gottes- und der Nächstenliebe leben, wenn wir uns da immer mehr rein versenken. Und er hat da ganz interessante, Paul vom Kreuz, auch wieder Gedanken und Bilder. Er nennt es, im Meer der Liebe nach Tugenden zu fischen. Ich zitiere ihn wieder. Außerdem möchte ich noch, in einem Brief wieder, möchte ich noch, dass Sie ab und zu zum Fischen gehen. Wie geschieht das? Nun, ich will es Ihnen erklären. Das heiligste Leiden Jesu ist ein Meer der Schmerzen, aber andererseits ist es ein Meer der Liebe. Bitten Sie den Herrn, dass er Sie lehre, in diesem Meer zu fischen. Versenken Sie sich tief in dieses Meer. Doch wenn Sie sich auch noch so tief darin versinken, Sie werden niemals auf den Grund kommen. Fischen Sie nach den Perlen der Tugenden Jesu. Diesen göttlichen Fischfang macht man ohne Worte. Der Glaube und die Liebe werden Sie lehren. Je demütiger man ist, umso besserer Fischer ist man. Schönes Bild, das Meer der Schmerzen ist andererseits ein Meer der Liebe. Und durch dieses Meer der Schmerzen, durch die Betrachtung der Passion, kommen wir in dieses Meer der Liebe und fischen darin nach den Tugenden Jesu. Und je weiter wir vorankommen, wir werden nie auf den Grund kommen. Es ist ein unendlich tiefes Meer, wo immer neue Perlen zu finden sind. Ein wunderbares Bild. Und eine weitere Wirkung eben der Betrachtung des Leidens Jesu, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der Mensch erkennt das eigentlichste und tiefste Übel, das es in der Welt gibt.
Die Sünde.
Genau, die Sünde. Wir haben schon drüber gesprochen, wir sehen hier auch, wozu der Mensch fähig ist. Also wir erkennen auch die Sünde. Das Leiden und das Sterben Jesu hat auch in der Sünde seine Ursache. Es ist Hingabe für uns, aber es ist auch die Hinwegnahme der Sünde. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und so kann die Passionsmeditation, wenn wir das immer wieder auch, dieses Mitleiden mit dem Herrn, von dem wir heute Vormittag gesprochen haben, wenn wir das immer wieder betrachten, führt uns das auch zur Umkehr und zum Meiden der Sünde. Je mehr wir auch merken, wir haben das mitverursacht. Wir haben ihn auch gegeißelt und geißeln ihn immer noch. Und wenn wir ihn wirklich lieben, Warum tun wir das dann? Das führt uns zur Umkehr. Und Paul vom Kreuz schreibt auch, dass mit seinen vielen Erfahrungen auch in den Volksmissionen man also anscheinend sehr gute Erfolge dadurch mit der Passionsmeditation. Man kann es mit den Händen greifen, dass die Betrachtung über das Leiden Jesu auch die verstocktesten und härtesten Sünder zur Umkehr bringt. Also wenn ein Mensch das wirklich auch, wenn wir ihm das sagen, Jesus ist auch für deine Sünden gestorben und du schlägst Jesus auch heute noch ans Kreuz oder ohne einen Vorwurf zu machen, aber ihm das klar zu machen, was das bedeutet und sein Verhalten oder ihr Verhalten für eine Auswirkung hat. Wenn jemand nicht ein völlig versteinertes Herz hat, muss es ihn zur Umkehr führen. Und noch eine weitere Wirkung der Passionsmeditation. Gerade auch für uns gilt es vielleicht auch in den hochentwickelten und industrialisierten Ländern. Und das war das, was wir vorhin auch gesagt haben. Der Blick für das Leiden in der Welt wird auch geschärft. Also das ist auch nicht so gleichgültig eben, wie wir heute Vormittag auch gesprochen haben, sondern wir haben auch einen gewissen Sensus für das Leid in der Welt. Und so können wir uns stärker sensibilisieren und solidarisieren mit den leidenden Menschen unserer Tage. Aber wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, nicht in der reinen Mitmenschlichkeit hängen bleiben. Es geht immer darum, auch das aus der Liebe Gottes rauszumachen. Genau, also Paul vom Kreuz hat immer die Menschen dazu ermuntert, diese Betrachtung zu vollziehen. Er hielt es wirklich auch ganz, ganz bedeutungsvoll und hat immer die Menschen dazu ermuntert, eben nicht nur die Priester und Ordensleute, sondern alle Personen jeglichen Standes. Er leitet an, regelmäßig, am besten täglich die Leidensbetrachtung zu halten. Und er schreibt auch, und er hat auch da viel Erfahrung, hat auch verheiratete Frauen und Männer begleitet mit Kindern. Und er schreibt auch davon, dass eben auch in den Familien die Leidensbetrachtung äußerst fruchtbar ist. Er empfiehlt sogar den Eltern, ihre Kinder diese heilige Übung auch bereits die Kinder da reinzuführen. Aber er sagt, er war sehr realistisch, ein sehr guter Seelenführer oder geistiger Begleiter, auf eine leichte, einfache und kindergemäße Weise. Die Passionsbetrachtung sollte bei den Kindern nicht allzu lange dauern, damit sie nicht überfordert werden und daran keinen Überdruss empfinden, schreibt er. Ich glaube schon, dass wir heute, das ist ja auch immer so ein Argument, ich würde fast sagen so ein dummes Argument, weil die Kinder haben da wesentlich weniger Probleme als wir. Wir denken, sie hätten Probleme damit, wenn wir sagen, na, die können ja das Kreuz, sie können das ja gar nicht mehr aushalten. Ich bin davon überzeugt, dass Kinder, wenn wir ihnen erklären, was dahinter steckt, das viel besser einordnen können als wir. Und wenn wir es, so wie Paul vom Kreuz es auch empfiehlt, die Passion Christi den Kindern nach und nach beibringen, und ich kenne einige Familien, die das tun, und die Kinder haben keinen Schaden. Das sind jetzt keine potenziellen Amokläufer, wenn sie mal erwachsen sind, sondern die sind ausgeglichen, die sind völlig normal. Und auch sie haben einen ganz normalen Bezug zum anderen, zum Mitmenschen, einen ganz normalen Bezug zum Glauben auch. Also es ist wirklich ein wunderbares Mittel, wo wir uns auch hier vorsichtig sein müssen, dass wir uns nicht vom Zeitgeist einreden lassen, von wegen Kinder packen das ja nicht mehr. Ja, warum haben sie es dann früher gepackt? Sind Kinder heute anders als früher? Das ist halt immer so die Frage. Also man muss schauen, dass man da nicht irgendwie eben in diese verweichlichte, weichgespülte Glaubenshaltung kommt. Ja, wir müssen ja möglichst viel Rücksicht nehmen und sowas. Sicher sollen wir Rücksicht nehmen. Das will ich will nicht wieder irgendwie missverstanden werden, sondern es geht wirklich darum, in der richtigen Weise auch zu sehen, wann ist es angebracht, Rücksicht zu nehmen, wann nicht. Weil die heutige Zeit viel zu, wie soll man sagen, auch das ist wieder das Relativierte alles so weit ist. So, es geht wirklich auch darum, dass wir jemanden auch wirklich konkret was zutrauen können. Das nur vielleicht für Sie als Anregung, auch für die Kinder. Aber wie gesagt, in einer kindgerechten Weise, und das ist das Wichtige, wo wir unterscheiden müssen. Wir können denen jetzt natürlich nicht die Passion Christi, The Passion von Mel Gibson vorspielen. Das wäre für die Kinder sicher zu viel. Aber man kann denen sagen, zum Beispiel, der wurde gegeißelt und es hat ihm natürlich wehgetan. Und er hat schon Aua gehabt dann auch. Aber er hat so geliebt und hat gesagt, das mache ich für dich. Zum Beispiel, das wäre was. Und das können die Kinder schon was mit anfangen. Das ist genug. Aber man zeigt ihnen, dass das Leiden Jesu einfach einen Sinn hat und dass es auch einen Bezug zu unserem Leben hat. Und das nicht ausklammern. Weil dann kommen wir schon dahin, dass wir eben das Kreuz ausklammern. Aber das überlasse ich euch, eurer Fügung durch den Heiligen Geist auch, dass ihr da sicher die richtigen Methoden findet. Aber ich kann euch wirklich nur ermuntern dazu. Es kann sein bei uns auch, dass wir eine gewisse Schwierigkeit überwinden müssen, wenn wir über die Passion des Herrn eben meditieren wollen. Weil rein gefühlsmäßig wenden wir Menschen uns dem Leid ja nur ungern zu. Also es braucht immer eine Überwindung, auch sich um Leidende zu kümmern. Zum Beispiel, wenn man Mutter Teresa anschaut und sowas, was sie auch geleistet hat und so. Ich bin überzeugt, dass sie sich auch immer wieder überwinden musste, in das Leid reinzugehen. Aber eben, wir sollen nicht dem Leid aus dem Weg gehen, sondern wenn wir uns eben dem Leiden Jesu aus der Fülle der Glaubensgeheimnisse, also zwar quasi aus dem Hintergrund der Liebe hinein versenken, da werden wir eben dadurch immer wieder auch das Geheimnis der Liebe Gottes mehr und mehr eindringen in die Tiefe. Die innere Begegnung mit dem Leidenden und mit dem gekreuzigten Herrn wird dem Glaubenden Ansporn und Hilfe sein. Der gläubige Mensch wird noch entschiedener und selbstloser die Gottes- und Nächstenliebe im Alltag verwirklichen. Er spricht immer davon, die Leiden Jesu einzuprägen. Und da hat der Apostel Paulus ja auch schon davon gesprochen. Und das ist eben auch die Nachfolge Jesu des Gekreuzigten. Und wir nehmen auch teil am Leiden Jesu. Wir haben schon davon gesprochen, unverschuldetes Leid, besonders wenn es unabwendbar ist, ist für uns Menschen schwer zu tragen, weil wir darin keinen Sinn entdecken. Unabwendbares Leid, unverschuldetes Leid, zum Beispiel, warum sterben Kinder in der Ukraine jetzt im Krieg, ist für uns schwer zu ertragen, ist schwer, wenn wir selber erleben, schwer zu ertragen oder schwer, da einen Sinn zu finden. Das kann uns eben auch in eine Glaubenskrise führen. Eben, da sind wir wieder bei der Frage von heute Vormittag, warum lässt Gott das zu, warum verhindert er das nicht, warum leiden wir? Und da, in diesem, jetzt kommen wir wirklich auch zum Kern, wo wir wirklich auch diesen festen Anker wiederfinden im Kreuz. Paul vom Kreuz sah eben in diesem konkret zu ertragenden Leid, eine Möglichkeit, an den Leiden Christi Anteil zu bekommen. Dadurch, dass wir, auch wenn es unabwendbar und unverschuldet ist, leiden, wo wir nichts tun können, wo wir auch wirklich selber merken, wir können da nichts tun, bekommen wir dadurch an den Leiden Jesu Anteil. Da verbinden wir uns mit ihm. Dass eben in dem Augenblick das Meditative, oder bei Paul vom Kreuz war es das Betrachten und das sich versenken in die Passion des Herrn, war für ihn so eine Vorbereitung, um auch wirklich die aktuellen, realen Leiden Jesu an seinen Leiden eben teilzunehmen, mit ihm teilzunehmen durch seine Leiden. Wenn wir dieses Leid, das wir erfahren und ertragen, das unabwendbare Leid, dann hat es eine Kraft, die uns läutert, die uns eben auch genau dahin führt, wo wir eigentlich hinwollen, wo wir die Tage drüber gesprochen haben, nämlich, dass wir Gott alles geben, dass wir nichts für uns und bei uns bleiben wollen, sondern dass wir uns ganz auf Gott ausrichten und sagen, dein Wille geschehe, selbst da, wo es wirklich schwer wird. Aber wenn wir uns dazu durchringen, das hat eine ganz, ganz läuternde Kraft. Und viele Menschen, die das schon erlebt haben, die sich da durchgerungen haben, sind unglaublich gewachsen im Glauben. Sie haben eine unglaubliche Festigkeit bekommen im Glauben. Der Glauben wurde geläutert. Rein intuitiv und gefühlsmäßig sagen wir erstmal, ja, Gott muss das jetzt sein. Vielleicht versuchen wir anders zu fragen. Vielleicht versuchen wir nicht warum zu fragen, sondern wozu zu fragen. Gott, wozu ist das jetzt gut? Wozu ist es gut? Wo darf ich da jetzt wachsen? Wo darf ich dir jetzt näher kommen? Ist schwer, natürlich. Also wie gesagt, wir sind hier im Kern Es ist jetzt auch Grund, warum das der letzte Vortrag ist. Ich denke, ich kann euch das zumuten, dann, dass das wirklich, es ist natürlich sehr schwer, aber es bleibt ein Ringen. Und ich gebe euch das einfach auch so mit, dass ihr das versucht, dann in euer Leben auch so gut es geht zu integrieren. Paul vom Kreuz benutzt häufig das Bild, ich wollte es mitnehmen, ich habe es vergessen. Es gibt so ein schönes Bild, das hat er in seiner Zelle, das hat er sehr geliebt und ich habe es auch in meinem Zimmer, so ein kleines Bild unter dem Kreuz direkt, wo so ein kleines Kind auf dem Kreuz schläft. So ein kleines Jesuskind schläft da auf dem Kreuz, nebendran liegt schon die Dornen, ganz süßes kleines Kind liegt da auf dem Kreuz und schläft. Und Paul vom Kreuz hat immer davon gesprochen, von diesem Bild, sich ausruhen am Kreuz. Und ich zitiere ihn wieder mal, mit einem Brief zur Seelenführung. Nun, meine Tochter und Schwester in Christus, ruhen Sie sich nur gut auf dem Kreuz aus. Ja, noch mehr, schlafen Sie den Schlaf des Glaubens und der Liebe im Herzen des gekreuzigten Jesus. Leiden Sie, schweigen Sie und singen Sie im Geist, ich will mich in nichts anderem rühmen, außer im Kreuz meines guten Heilandes, so wie der Apostel Paulus auch schon gesagt hat. Wunderschön. Und wie gesagt, dieses Bild ist schon schön mit dem, vielleicht bringe ich es morgen mit, ich hoffe, ich denke dran, das ist wirklich ein schönes Bildchen. Aber das ist auch, das kann uns auch helfen, dieses kleine Kind, das schläft, das ist Jesus Kind, schläft da so friedlich auf dem Kreuz, hinten dran sieht man schon Jerusalem und Golgotha und sowas und dann ist das, aber das ist genau das, wenn wir da wirklich uns im Herrn geborgen wissen, können wir den Schlaf des Glaubens und der Liebe im Herzen des gekreuzigten Jesus schlafen. Und das ist eben dieses Einswerden mit dem Gekreuzigten. Im Erleiden des eigenen Schmerzes, was natürlich nicht leicht ist. Und dazu braucht es eben auch wieder dieses Vertrauen, diesen Glauben in die Fürsorge und die Liebe Gottes. Bedingungsloses Vertrauen und daran auch immer wieder arbeiten, immer wieder dem Herrn das eigene vielleicht Misstrauen oder schwache Vertrauen hinhalten und sagen, Herr, läutere mich, reinige mich und auch eben, wenn uns mal schwere Situationen treffen, sagen, ja, das kann mir jetzt wieder helfen zu wachsen. Also nicht sträuben dagegen, wenn uns irgendwas widerfährt, wo wir dann eher ins Hadern kommen, sondern versuchen wirklich aus der Hand Gottes dankbar anzunehmen. Natürlich müssen wir uns immer wieder neu durchringen. Leiden und Schmerzen sind und waren es immer gewesen eine Erprobung des Glaubens. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass alles, wo uns Gott auf die Probe stellt in unserem Glauben, zu unserem Besten ist. Gott will nur das Beste für uns. Deswegen ist es auch immer wieder so wichtig zu sehen und sich wirklich das zu fragen, wer ist denn Gott? Ihn kennenzulernen, wirklich zu sagen, die Wesensbeschreibung, der eine Satz reicht, wenn wir das tief und tiefer für uns verinnerlichen. Gott ist die Liebe. Wenn wir das tief und tiefer verinnerlichen, dann kommen wir hin, mehr und mehr. Und es ist auch nochmal wichtig, dass eben das Leiden in sich, und deswegen, wir sind keine Masochisten als Passionisten, das Leid an sich wird nicht verherrlicht. Es geht nicht ums Leid an sich. Es geht um einen Weg, also wir sollen das Leid auch nicht suchen, das hat Paul von Kreuz immer gesagt, er hat gesagt, suchen Sie nicht das Leid, aber wenn es unabwendbar ist, dann nehmen Sie es an. Deswegen wäre es fatal natürlich zu sagen, na, ich bin schon wieder krank, aber ich nehme jetzt da nichts, ich vertraue jetzt auf die frische Luft und Gott wird mich schon heilen oder sowas und es wäre die Möglichkeit zum Arzt zu gehen, das wäre fatal. So ist es, das ist naiv, das ist nicht der Glaube Paul von Kreuz war sehr realistisch. Also es geht nur ums unabwendbare Leid. Und es geht eben darum, dass es darum geht, einen Weg zu finden. Das Leid an sich wird nicht verherrlicht, aber es geht um einen Weg zu finden, aus dem Glauben das Leid anzunehmen und christlich zu bewältigen. Und es ist auch wichtig, dabei an die Vorsehung zu glauben. Da ist auch das, was du letzte Zeit dich so beschäftigst, Wolfgang, über die Vorsehung Gottes, wirklich an die gute Vorsehung, die Verbundenheit zu behalten mit dem leidenden und gekreuzigten Herrn. Das war auch die Vorsehung, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie du willst, wie ich will, sondern wie du willst soll geschehen. Also es ist auch die Vorsehung gewesen, Jesus ist uns ja den Weg vorangegangen. Er hat sich auch nicht leicht getan. Aber es war die Vorsehung, die letztendlich zum Guten geführt hat. Darum geht's. Dieses Vertrauen in die gute Vorsehung Gottes und die Verbundenheit mit ihm, der uns den Weg vorangegangen ist. Der körperliche Schmerz wird nicht weggenommen. Darum geht's auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass Jesus uns dann den Schmerz wegnimmt, sondern es geht wirklich darum, auch das Leid zu durchleiden. Es geht darum, das Leid zu durchleiden. Aber, und das ist das Entscheidende, der Stachel des Sinnlosen ist weg. Wenn wir im Leiden ja einen Sinn entdecken, dann ist dieses Schmerzende weg, wo wir sagen, das tut uns immer und warum und wir hadern und wir kommen in Unfrieden rein. Wenn der Stachel des Sinnlosen weg ist am Leid, dann ist ein ganz großer Teil des Leidens weggebrochen. Wenn wir sagen können, ja, dieses Leid, wenn du es mir lässt, wenn es unabwendbar ist, Herr, dann nehme ich es aus deiner Hand an und ich weiß, dass es zum Guten führt. Dann ist das Leid nicht mehr sinnlos. Und das ist der einzige Weg, wie wir mit Leid umgehen können, mit unabwendbarem Leid. Der aller einzige Weg. Alles andere wird uns in die Verzweiflung stürzen. Das Leid wird nämlich verwandelt, wenn wir es annehmen aus der guten Hand Gottes, weil wir dann Anteil haben, das immer wieder hier beim Anteil am Gekreuzigten haben, der dieses Leiden und die Sünde der Welt schon weggenommen hat, der schon uns den Weg vorangegangen ist und alles neu gemacht hat. Da sind wir wieder dabei, dass es nicht ums Leiden geht, sondern dass es darum geht, an seiner Auferstehung, an der Kraft der Auferstehung teilzuhaben. Auch wenn bei Paul vom Kreuz und den Passionisten viel über das Leid gesprochen wird, aber immer mit dem Blick auf die Auferstehung. Die Auferstehung, wenn wir die nicht mit reinnehmen, hat das überhaupt keinen Sinn, das ist völliger Blödsinn. Dann verstehen wir das Kreuz null. Dann geht es um eine Leidverherrlichung. Dann geht es darum, ja, je mehr ich leide, desto besserer Christ bin ich. Das kann uns dann, wo es im Mittelalter teilweise so war, dass man sich dann irgendwie Schmerzen zufügt, selbst geißelt und denkt, jetzt bin ich noch besser, weil ich geißel mich ja 5-mal am Tag. Das ist Quatsch. Es geht nicht ums Leid. Es geht um die Teilnahme der Auferstehung, um die Kraft der Auferstehung. Deswegen, die tiefe Mystik auch von Paul vom Kreuz strahlen nämlich immer auch nicht irgendwie einen bedrückenden Geist aus, auch bei uns Passionisten. Es geht nicht um den Geist bedrückt sein, sondern den Geist der Freude. Paul vom Kreuz hat immer eine innere Freude ausgestrahlt und seine ganzen Briefe strahlen eine innere Freude aus. Also allein die Bilder, die er gebraucht hat, was ich jetzt vorgelesen habe, das ist doch kein Verrückter oder Schwarzmaler, das ist jemand, der voll sich am Leben freut. Also er strahlte Freude, eine innere Freude, einen inneren Frieden und auch ein inneres Glück. Und der Grund eben für diese positive Haltung auf das Leben, auch trotz Leides, war eben immer, dass er so stark auch das immer die Auferstehung im Blick hatte. Wie ich gesagt habe, hinter dem Kreuz leuchtet immer das Licht der Auferstehung. Immer. Ohne das Licht der Auferstehung wäre es nur ein Kreuz. Das, vor dem wir Angst haben, dass wir abhängen, dass wir nicht sehen wollen. Aber wenn wir hinten dran mit den Augen des Glaubens das Licht der Auferstehung sehen, dann kommen wir in die Freude rein, erlöst zu sein. Weil Schmerz, Leiden und Tod nie das Endziel sind, sondern sie führen uns Menschen in eine größere Liebesvereinigung mit Gott. Und darum geht's. Es führt uns tiefer in die Liebe rein. Und das bedeutet letztendlich, wenn wir diese größere, auch durch das Leid hindurch Liebesvereinigung mit Gott erfahren, dadurch, dass wir das annehmen können und im Blick auf die Auferstehung auch diese Hoffnung haben, bedeutet es, dass wir Friede, Freude, Eierkuchen sage ich nicht, Friede und Freude und eine intensive Glückserfahrung machen. Und das ist ja letztendlich in der Fülle ist es ja der Himmel. Das ist ja da, wo wir hinkommen. Aber dieser Himmel ist natürlich noch nicht auf Erden gegenwärtig. Aber der Anteil dran, das Licht der Auferstehung leuchtet schon hinter dem Kreuz, hinter dem Leid, das uns bedrängt. Und deswegen sind Tod und Auferstehung, und das ist wichtig, Tod und Auferstehung Jesu, die zentralen Inhalte unseres Glaubens, auch in unserer Verkündigung, auch wenn wir nicht ständig Halleluja schreien, darum laufen und so, sondern schon aufs Kreuz zeigen. Trotzdem ist die Auferstehung natürlich für uns auch zentral. Und das sind die beiden Pole des österlichen Geheimnisses, das Sterben am Kreuz und die Auferstehung. Und das ist unlösbar miteinander verbunden. Das ist wieder Liebe, Leid, Freude und Leid. Das ist unlösbar miteinander verbunden. Tod und Auferstehung Jesu. Und eben der auferstandene und erhöhte Herr, er ist in der Welt gegenwärtig, er wirkt. Und das haben wir alle erfahren, das erfahren wir auch die Tage. Er ist am Wirken, er ist da. Und der Mensch kann eben hier durch die Kraft seiner Auferstehung schon auf Erden daran teilhaben. Und Paul vom Kreuz spricht eben vom Wiedergeborenwerden im göttlichen Wort Jesus Christus. Wunderbar, wiedergeboren werden im göttlichen Wort Jesus Christus. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu beschäftigen mit dem Wort Gottes. Ganz besonders auch lege ich euch ans Herz die Passion, das Leiden des Herrn. Aber sich zu beschäftigen mit diesem göttlichen Wort, darin werden wir wiedergeboren. Dieses Wort Gottes, da können wir uns jeden Tag damit beschäftigen. Einfach in die Hand nehmen, drin lesen. Ein wiedergeboren worden, das ist quasi die beste Medizin fürs ewige Leben. Nicht Reiki oder sonst was, was es alles so gibt. Die Heilige Schrift. Und so möchte ich zum Abschluss noch, das ist jetzt wirklich das letzte Zitat, das ich bringe, von meinem verstorbenen Mitbruder Pater Martin, der uns auch immer so da diese Unterrichtskonferenzen gehalten hat, den ich sehr geschätze, ein wunderbarer Mitbruder. Ein kleiner Mitbruder, älterer, recht fest, immer am Lachen, wie gesagt, er hat sich damit beschäftigt, hat seine Doktorarbeit über das Leiden Christi bei Paul vom Kreuz geschrieben, aber war so ein fröhlicher Mensch. Wahrscheinlich, hat selber auch geschnupft, Schnupftabak, und hat immer gesagt, ja, Paul vom Kreuz, hat ja im Tabakladen gearbeitet und hat selber auch geschnupft. Es war ihm immer ganz wichtig, dass Paul vom Kreuz ja auch geschnupft hat. Und deswegen haben wir Passionisten hier ja auch so eine extra Tasche, das hat er mir immer erklärt. Der ganze Habit war voll mit Schnupftabak, der Bauch und sowas. Wunderbar, ein ganz so ein lieber Mensch. Und der hat uns tief reingeführt, also ihm habe ich viel zu verdanken. Und ihm möchte ich jetzt wirklich als im letzten Vortrag abschließend auch das Wort erteilen, weil es in seinem Buch auch drin steht. Abschließend möchte ich noch einen Wunsch zum Ausdruck bringen. Möge die Lektüre der geistlichen Texte des heiligen Paul vom Kreuz und das sich Versenken in die Tiefen seiner Mystik den angefochtenen Glauben stärken und mögen sich tatkräftige Motive eröffnen, persönliches Leid christlich zu bewältigen. Das war der Wunsch meines Mitbruders und auch meiner.